Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FME Podcasts. Wir haben heute Roman zu Gast und wollen über das Thema Gamification reden. Roman, stell dich doch vielleicht mal ganz kurz vor.
Sehr gerne. Also erstmal cool, dass ich da sein darf. Auch eine Premiere für mich. Das erste Mal, dass überhaupt, egal ob als Audio, also als Podcast oder Video, überhaupt eine Aufnahme im Metaverse passiert mit mir, wo ich zu Gast sein darf. Von daher vielen, vielen Dank. Genau, Roman, die meisten, die schon mal was von mir gehört haben, verbinden mich ganz klar mit dem Thema Gamification. Das mache ich seit 15 Jahren. War da durch Zufall der Erste im deutschsprachigen Raum, der das so vorangetrieben hat. Aber nicht, weil ich da so genial war, sondern weil es kein anderer gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Also einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Und seitdem bin ich beruflich damit unterwegs. Einmal was Beratung für Unternehmen angeht. Wir entwickeln auch eine Software daraus. Ich doziere das an mehreren Unis. Und haben auch eine eigene Denkschule dazu, wenn du es so willst. Also einfach eine Variante, in der wir sehr stark unterwegs sind. Genau, das ist eigentlich mein Leben.
Ja, sehr spannend. Also ich durfte auch damals, bin ich schon auf dich gestoßen, vor ein paar Jahren, wo wir mal so eine Gamification-App für einen großen IT-Konzern bauen durften. Da bin ich auf den Yukaichu und auf dich aufmerksam geworden, auf das Octalysis-Framework. Aber ja, vielleicht cool. Nochmal für die Zuhörer, was ist für dich Gamification und was ist es vielleicht auch nicht?
Ja, da scheiden sich die Geister. Also da muss man auch sagen, natürlich gibt es von mir aus eine Definition, wo man sagt, das ist die am allgemeinsten angenommen wird. Das ist die von Sebastian Deter-Ding, wo man sagt, Gamification ist die Anwendung von Spielelementen und Mechaniken an nicht-spielerischem Kontext. Das ist jetzt irgendwie sehr abstrakt. Wir selber haben für uns gesagt, Gamification ist ein Interaktionsdesign, damit Leute mit Freude dabei bleiben, etwas zu tun. Und um dabei halt langfristige Bindung zu erhöhen, ja, Engagement zu erhöhen. Und wichtig sind dabei einfach die Punkte, dieses Langfristige. Also wir sehen Gamification als ein sehr ineffektives Tool, wenn du sagst, ich will jetzt einmal, dass du was machst. Ja, dann haben wir so Sachen wie Nudging oder klassische Belohnungsprogramme oder andere Dinge, die da viel einfacher, effektiver sind, aber die alle ihre Wirkung im Langfristigen sehr stark verlieren. Und da kann unsere Gamification sehr gut punkten. Und das andere ist, dass man wirklich sagt, wir wollen, dass du was mit Freude machst. Das hat gewisse Gründe, weil der Mensch in einem Zustand, in dem er etwas gerne macht, freiwillig gerne macht, nicht weil er sagt, das ist vernünftig oder ich werde dafür bezahlt, sondern freiwillig gerne macht, schafft er es, ganz andere Leistungen aus sich hervorzurufen, also Peak Performance. Das finden wir sehr spannend. Das heißt da auch wieder, wenn du Gamification einsetzt mit dem Ziel, dass einfach ein Resultat am Ende passiert und du sagst, ey, ich bin auch zufrieden, wenn das Resultat passiert ist, aber wenn die Leute sagen, naja, wenn es nicht sein müsste, würde ich es auch nicht machen. Ja, dann hast du aus meiner Sicht auch als Gamification-Designer versagt, obwohl du vielleicht das gewünschte Resultat hinbekommen hast. Es geht wirklich um diesen Zustand, dass ich mache etwas um des Machens Willens im Idealfall. Also es ist ein Interaktionsdesign, wie UX, wenn du so willst.
Und in welchem Kontext setzt ihr das jetzt dann vor allem ein? Also was für Kunden habt ihr da konkret?
Also eingesetzt wird es inzwischen einer ziemlichen Bandbreite. Also ich muss sagen, im deutschsprachigen Raum ist es aus meiner Blase heraus natürlich, ja, sehr, sehr stark im HR-Bereich. Also Weiterbildung ist ein Riesenthema, Recruiting ist ein Riesenthema, Onboarding, Mitarbeiterentwicklung, also eigentlich so diese gesamte Employee Lifetime Journey, mhm. Ja, das ist ein Punkt. Natürlich auch Customer Lifetime Journey, genau das gleiche eigentlich. Awareness, Onboarding auf ein Produkt und dann aber auch in der Hoffnung, dass er eben sich gerne lange mit deinem Produkt auseinandersetzt. So ein bisschen als Ergänzung oder Alternative zu klassischen Kundenbindungsprogrammen, wo es ja mehr um die Transaktion geht, du machst was, du kriegst was. Mit Gamification versuchst du das zu ergänzen, indem du dich da nicht auf den Moment der Transaktion fokussierst, sondern auf den ganzen Weg davor vielleicht und auch danach. Ja. Dann Softwarenutzung ist ein Thema, was immer stärker wird. Also zum einen, wie sorge ich dafür, dass eine komplexe Software ist, dass das Onboarding leicht ist, aber dass es dich dann auf eine gewisse Art und Weise an die Hand nimmt, so dass du möglichst alle Feature auch kennenlernst. Wir alle kennen das, wenn wir so Programme wie von Adobe zum Beispiel nutzen. Ja, unglaublich powerful, also unglaublich effektiv, mächtig, aber auch sehr komplex, was beim Menschen oftmals so diese Gegenreaktion auslöst, so, oha, wenn es mich überwältigt, klammere ich mich nur an die 20 Feature, die ich kenne und die anderen lasse ich links liegen. Ja, was natürlich eigentlich nicht so toll ist, weil du hast ja für 100% bezahlt. Und natürlich auch Adobe ist daran interessiert, dass du das alles kennenlernst, damit du merkst, wie gut das die Software ist, was ja wieder dafür sorgt, dass du bleibst und so weiter. Ja. Also das sind auch so Anwendungen. Und dann kann man eigentlich noch sagen, also Marketing dementsprechend, der ist ein großer Punkt. Sales wird immer mehr. Wie schaffst du da in dem Punkt? Also Mitarbeiter, Vertriebsprozesse wiederum. Und ein Punkt, der halt so nochmal so ein bisschen extra ist, aber auch jetzt ist es eigentlich kein Wunder, dass der immer größer wird, sind so Gemeinwohlsachen. Nachhaltiges Verhalten, Blutorganspende. Wir sind seit längerem an einer Idee dran und versuchen immer wieder so, es ist immer so kurz vor einem Projekt, aber am Ende ist es halt ein sehr heiliges Thema. Steuern, wie gamifizierst du Steuerzahlungen oder überhaupt Partizipation, oh ja. So in der Richtung. Also das sind so Themen, die dann auch immer mehr kommen.
Was ich damals super spannend fand, weil wir natürlich den klassischen Fehler, Fehler gemacht haben. Wir haben auch, als wir uns dieses Gamification-Projekt genähert hatten, haben wir auch erstmal angefangen mit Leaderboards, Badges, so die klassischen Sachen. Leute sollen irgendwas sammeln. Und da fand ich es spannend, mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, dass man irgendwie erstmal an diese extrinsischen Sachen denkt.
Ja.
Und da fand ich damals dieses Octalysis-Framework ganz spannend, dass man wirklich auch nochmal unterscheidet zwischen extrinsischen und intrinsischen Motivationsfaktoren und dann aber auch nochmal so, ich glaube, das heißt White und Dark Pattern, also ist jetzt wirklich jetzt irgendwie 5 Jahre her, also aber dann nochmal zu unterscheiden zwischen, es gibt eine liebevolle Art und Weise, extrinsisch zu motivieren, aber es gibt auch also eine böse Variante davon, also auch von extrinsischen Motivationsfaktoren, also du kannst halt mit Ängsten arbeiten und dass das alles so Elemente sind, also dass Gamification halt mehr ist als Badges Leaderboard, sondern total tief in die Psychologie des Menschen reingeht. Und ich fand den Gedanken spannend und bin ich gleich fertig, dass ja viel, und das merke ich selber auch, dass es manchmal Sachen gibt, wo man arbeitet, aber eigentlich das Ganze gar nicht als Arbeit wahrnimmt. Ich muss immer in meinen Urlaub, das habe ich ja schon mal erzählt, denken, wo es draußen geregnet hat und ich gedacht habe, cool, jetzt habe ich mal Zeit, mir ein paar Sachen anzugucken, hatte halt Spaß dran. Und meine Mutter saß strickend neben mir und guckte mich an, musst du im Urlaub arbeiten? Ich gucke sie an, wer arbeitet denn? Von uns beiden. So, ne? Und das ist es halt. Es gibt halt Leute, die irgendwie Wikipedia pflegen in ihrem Ehrenamt, weil sie da Spaß dran haben oder andere Dinge tun. Und die arbeiten quasi, aber nicht für Geld. Also da ist die extrinsische Motivation nicht, ich kriege dafür Geld, sondern vielleicht Anerkennung, vielleicht das große Ganze, dass man halt Teil dieses, in dem Fall halt Wikipedia-Projekts ist. Und das fand ich nochmal, das war damals für mich ein Augenöffner. Also ich kratze wahrscheinlich nur an der Oberfläche, du wirst wahrscheinlich viel mehr noch erzählen können. Und das fände ich, glaube ich, heute auch spannend, genau auch mal an Beispiele ranzugehen, die halt fernab von Leaderboards und Badges sind.
Ja. Ich meine, das ist einer der großen Punkte in unserer Industrie, wo ich glaube, also das ist auch wieder sehr persönlich, aber da hat sich unsere Industrie leider sehr wenig weiterentwickelt, weil was du gerade gesagt hast, ist völlig richtig. Das Problem ist, in der Masse siehst du fast nur Anwendungen mit Punkten und Badges. Das liegt zum einen daran, aus meiner Sicht, dass es, weil es so einfach ist. Es ist so einfach zu sagen, hey, das ist irgendwie, weißt du was, hier sind Punkte und Badges. Ja. Aus der anderen Perspektive ist es leider auch ein Fehlwissen. Also, dass viele Leute glauben, dass diese Elemente motivierend sind im Spiel. Und das ist nur weil sie da sind, sind sie nicht der Grund, warum du spielst. Ja, niemand von euch hat jemals gesagt, boah, lass mal wieder Siedler von Katan Risiko spielen, ich brauche Punkte. Ja, es ist die Story, die interessant findet. Ihr wollt den Gegner, ihr wollt endlich es lösen, wie bei meiner Familie, es ist mein Vater, ja, wenn wir Risiko spielen, wieso verliere ich die ganze Zeit? Ja, es ist doch auch ein Glücksspiel mit Würfeln. Ne? Es ist halt Strategie. Ja, und wie löse ich das Thema endlich? Das ist das, was einen fuchst und mitnimmt. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann gibst du es vielleicht auf. Es ist frustrierend. Aber das ist in fast allen Dingen so. Ja, das ist das, was du als Pixel auf dem Bildschirm siehst. Und das sind halt, sagen wir mal, es sind im Spiel auch nicht Punkte und Badges. Sie sind nicht mal dominant im Spiel. Aber also sie werden so hervorgehoben.
Das Beispiel fällt mir ein, weil es gibt, ich bin weiter auf der Xbox unterwegs und bei PlayStation gibt es das ja genauso. Da kannst du auch diese Badges sammeln. Du kannst für bestimmte Spiele musst du so, keine Ahnung, du hast dann bestimmte Dinge erreicht in diesem Spiel, dann kriegst du da so ein Badge irgendwie in deinem Xbox-Profil. Und das ploppt dann immer auf während des Spiels und ich denke mir so, interessiert mich null, ne? Also gar nicht, weil ich spiele einfach nur das Spiel aus ganz anderen Gründen, nicht um irgendein Badge zu haben, ne? Es gibt sicherlich Leute, die sagen, ja, in meinem Xbox-Profil will ich jetzt so und so viele Spielstunden stehen haben und dann muss auch repräsentiert sein, welche Spiele ich alle spiele und was ich dafür krasse Sachen erreicht hat. Dann steht da inzwischen auch sowas wie, das haben nur 5% der Spieler erreicht, dieses Ziel und so. Und das ist so für mich so uninteressant.
Ja. Das ist der Punkt, also der Sache ist die, auch da, es ist ein Feedback-Mechanismus. Die Leute finden die Badges aber, also die das sagen zum Beispiel, boah, ich will, dass da die Badges sehen und das repräsentieren, die wollen das, weil die begeistert sind von dem Spiel selber und stolz darauf sind. Das heißt, Punkte und Badges jetzt mal nicht nur als Feedback-Element, sondern von mir aus als Status-Element gesehen, wie auch immer, macht nur Sinn oder funktioniert nur, wenn die Tätigkeit vorher, wofür du die bekommen hast, wenn du auf die stolz bist, wenn die attraktiv ist, Ja, das heißt, die muss schon intrinsisch motivierend sein. Dann funktionieren die. Das Problem ist, dass in der Realität, und das ist echt ein Problem unserer Gamification-Industrie, seit 10 Jahren, nach mehr, der Punkt, wogegen ich wirklich ankämpfe, auch auf den Gamification-Konferenzen, und alle sagen mal ja, aber am Ende, wenn du die Beispiele siehst, der Punkt ist der, man sagt immer, man geht zum Beispiel in ein Unternehmen und die sagen, hey, wir haben einen Prozess, der ist langweilig. Und dann kommt am Ende ein Ergebnis raus, wo du den Prozess hast, der langweilig ist und Punkte dafür kriegst. Du hast den Prozess überhaupt nicht verändert. Der ist immer noch scheiße. Ja? Und das ist der Unterschied. Also, dass das einfach da, die Punkte und Badges haben im spielerischen Umfeld, erstens einmal sind sie das letzte Prozent, was vielleicht draufgehauen wird. Mhm. Ja? Weil du sagst, alles ist fertig, alles funktioniert und jetzt gucken wir, wie wir das Feedback-System aufbauen. Ja, wo wir noch wozu wir das geben. Und das ist völlig richtig so. Das ist super sinnvoll. Im realen Leben sagt man aber, ja, der Prozess ist halt so, der muss so sein. Komm, was können wir draufklatschen?
Und ja, also mir fällt wieder ein Beispiel aus dem Gaming-Bereich ein. Bei dem ersten Teil von Assassin's Creed haben sie halt so eine riesen Open World und du rennst da die ganze Zeit von Auftrag zu Auftrag und dieses da drin rumrennen in der Welt ist halt mega langweilig gewesen. Ein Verwandter von den Entwicklern oder so hat dann das Spiel ausprobiert und hat gesagt, das ist mir zu langweilig, in der Welt da rumzurennen. Und dann haben sie einfach in der Welt verteilt, irgendwelche Objekte verteilt, die du dann halt finden musstest. Du hattest dann einfach nur so eine Anzeige, okay, du hast jetzt einen von 50 davon gefunden. Das hat schon ein bisschen Motivation gebracht. Aus heutiger Sicht betrachtet, wenn du halt so andere Open Worlds kennst, die halt viel umfangreicher gestaltet sind, wo dann auch Stories nochmal zu erleben sind, so kleine Sachen, ja, keine Ahnung, da steht irgendein Marktstand und dann steht da ein Verkäufer und er erzählt über seine Produkte was. Irgendwie so kleine Kleinigkeiten, so kleine Mini-Stories nochmal in der Welt verteilt, das macht halt total spannend, so eine Welt spannend. Und das wirkt halt so draufgeklatscht. Und es ist halt super einfach, auch für die Entwickler ja tatsächlich.
Das ist der Punkt. Und, ja. Aber das ist halt aber einfach, leider.
Ich fände es jetzt super spannend. Ich hoffe, ich schaue dich jetzt nicht heraus. Wie würdest du denn so eine Steuererklärung gamifizieren? Also gerade ist es eine, also Spiele mal dahingesetzt, die sind ja irgendwie schon gamifiziert. Richtig. Aber jetzt geht's auch, ne? Also, oder nehmen wir die Zeiterfassung bei uns im Unternehmen, ne? Also ich bin großer Fan von Zeiterfassung und mich motiviert das auch ein bisschen, weil ich die Statistiken mag. Ich weiß aber, viele Leute haben da nicht so richtig Lust drauf und so weiter. Such dir eins von beiden aus. Das sind so ein bisschen sehr trockene Themen.
Ich suche mir, man kann beides machen. Du kannst beides nicht, also du kannst, jetzt sagen wir mal so, ich mache gleich mal Steuer, ja, weil das für mich auch das faszinierende Thema ist. Beschäftigen uns ein bisschen länger damit. Aber bleiben wir ganz kurz bei der Zeiterfassung als ein Beispiel. Die Zeiterfassung selbst kannst du nicht gamifizieren aus meiner Sicht. Jetzt nur diesen Akt der Zeiterfassung, egal ob es jetzt digital ist oder als Karte oder wie auch immer, ja. Du könntest ein Belohnungssystem dahinter stecken. Das ist kein Problem, ja. Aber du könntest sie nicht gamifizieren. Warum? Weil gamifizierte Situationen, das liegt in der Natur des Menschen, wie, was er braucht, um intrinsische Motivation zu erfahren, eigentlich komplexe Systeme sind, in denen du interagierst, wo du Entscheidungen zu treffen hast. So, das hast du nicht bei einer Zeiterfassung, ja. Nimmst die Karte, zack. Was du aber machen könntest natürlich, wenn du das Bigger Picture siehst, also wenn du dir eine andere Situation rausnimmst und die Zeiterfassung ist Teil dieser Situation, die komplexer ist, um dann voranzukommen, dann könnte es wieder ein Element einer gamifizierten Situation sein und du hast gleichzeitig die Zeiterfassung gelöst. Ja, also so von der Grundidee her.
Das heißt, aber im Endeffekt, wenn wir quasi die unternehmensrelevanten Kennzahlen sichtbarer machen in der Zeiterfassung, also wie ich sehe quasi mit meiner Buchung, zahle ich gerade auf ein Umsatzziel ein oder auf das große Ganze oder irgendwie sowas, dann verstehe ich so ein bisschen
das mehr. Das schon besser, aber man muss dazu sagen, dass die Menschen es nie spannend finden, emotional, und da reden wir von der intrinsischen Motivation darüber, irgendwelche Resultate, abstrakte Zahlen zu schaffen.
Okay.
Sondern eher schaffen, hey, ich bin gerade ein Stück, ich habe mich gerade vielleicht ein bisschen mehr befähigt, meine Rolle auszufüllen, mir Skills zu arbeiten, die am Ende ein Problem lösen, das am Ende wiederum zu den KPIs führt. Ja.
Okay. Das heißt, aber ich versuche das gerade zu übertragen. Das heißt, wenn ich jetzt auf ein Projekt X buche, dann steigen meine Erfahrungen in Projekt X und dann erreiche ich irgendwann Level 2 und 3, oder ist das wieder zu hart?
Der Punkt ist der, du darfst es nicht, es ist eher so in der Richtung, sagst, okay, wir haben hier ein Projekt, also wenn du das Projekt dann für sich schon scheiße findest, dann haben wir ein Problem. Ja. aber wenn du sagst, das ist das Projekt selber, und es kann ja sein, dass also die einen finden Projekte scheiße, wo sie nicht Menschenleben retten, ja, und die anderen sagen aber, hey, mir reicht's, ich finde ein Projekt allein geil, wenn ich sage, ich helfe meinen Teamkollegen, irgendwas zu erfüllen. Da geht es ja nicht darum, das Projekt zu lösen, sondern deine Arbeit zu machen, damit deine Teamkollegen ihr das Projekt erfüllen können. Ja, das ist völlig unterschiedlich. Aber der Punkt ist der, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du machst irgendwie deine Arbeit, ja, und mit der Zeiterfassung schließt du gleichzeitig dein Projekt von heute ab und es wird irgendwo hingegeben. Ja, also und das ist halt, und wenn das dann zum Beispiel fertig ist, also das ist so wie Zugang zu dem nächsten. Wenn du heute nicht abschließt mit der Zeiterfassung, hast du gar keinen Zugang zum morgigen Part. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber es geht um diese Journey. Das heißt, Zeiterfassung wird für dich zu einem Werkzeug, um überhaupt voranzukommen.
Okay.
Ja, oder auch gewisse, zum Beispiel, da hängt da wieder zusammen, vielleicht kann man Zeiterfassung in unterschiedlichen Arten und Weisen nutzen. Ja, das eine ist Zeiterfassung nur für, also für mich selber, an, aus. Keine Ahnung. Das andere wäre aber auch, dass du gleichzeitig mit der Zeiterfassung irgendwie deinen Teamkollegen noch irgendwas ermöglichst oder so. Also es muss ein Werkzeug sein, ja. Oder das versuchen wir immer hinzubekommen, dass du das als solches wahrnimmst. Weil am Ende, und das ist das, was ein Spiel ausmacht, aus unserer Sicht, ein spielerisches Umfeld, das muss ja nicht immer ein Videospiel sein, ja. Das kann ja auch dein Hobby sein. Ist ja auch ein Spiel. Also, ja. So, guck mal, ein Spiel ist nichts anderes als der freiwillige Versuch, unnötige Hindernisse zu überwinden. Okay? Das ist von Bernard Swee. Ich finde die super, die Definition. Weil sie meiner Meinung nach stimmt. Es gibt kein Spiel, wo es nicht darum geht, ein Problem zu lösen. Ja? Und du machst es auch noch freiwillig.
Ja,
und nur damit, ja, und wenn du es geschafft hast, hast du als Konsequenz, herzlichen Glückwunsch, hier kommt das nächste Problem und es ist ein bisschen härter. Das nächste Level. Ja. Das ist super spannend. Und wenn du das mal dir überlegst, dann sorgt das auch dafür, und da kommt nämlich unser Bereich her, dass wir sagen, Gamification, das ist der zweite Teil für uns, die Definition. Ja. Also die erste ist ja Interaktionsdesign, damit du mit Freude dabei bist, etwas zu tun. Und für uns der zweite Bereich ist, es ist eine Journey, die sich vor dir entfaltet aufgrund deiner Entscheidungen über die Zeit. Ja. Das sorgt auch dafür, dass man es bringt nichts, wenn ich dir eine Journey baue, wo ich sage, hey, schau mal, du bist so lang gegangen und du hast eigentlich nur eine Checkliste abgearbeitet, weil das da halt stand, hast du das und das und das gemacht. Mhm. Du willst diese bewussten Entscheidungen, weil ich das gemacht habe, habe ich die Ressourcen nicht mehr für was anderes zur Verfügung.
Ja.
Diese Tension, diese Spannung, das ist das, was im Spiel auch so attraktiv ist. Mhm. Ich habe es dafür eingesetzt, nicht dafür Strategie. Und deswegen hast du überhaupt auch dieses Gefühl, oh wow, schau mal, wo ich jetzt bin. Selbst wenn es nicht funktioniert hat, sagst du, okay, ich bin da, wo ich jetzt bin, aufgrund meiner Entscheidungen. Also kann ich das aber auch wieder ändern. Das waren ja meine Entscheidungen. Ja, also es gibt ja auch eine gewisse Autonomie. Das ist super spannend. Und wenn du dann eben, und deswegen geht es darum, dass wir immer gucken, wie können wir, egal worum es geht, es in einen Kontext bringen, den du als erlebbare, für dich vor dir entfaltende Journey wahrnimmst, über die Zeit. Und je länger wir dich in dieser Journey halten können, da kommen verschiedenste psychologische Aspekte mit rein. Zum Beispiel, je länger wir dich in dieser Journey halten können, ja, und du gehst Wege und du hast Herausforderungen gemeistert, du hast Entscheidungen getroffen, du hast Sachen freigeschaltet, Ressourcen genutzt. Ja, das ist für dich, das ist ja diese Journey. Zugang zu weiteren Aufgaben bekommen. Je länger das funktioniert, desto stärker wird der, habt ihr vielleicht schon mal gehört, IKEA-Effekt. Ja, dieser Punkt, oh, ich habe Zeit und Arbeit in was reingesteckt, ich höre doch jetzt nicht auf. Oder es muss gut sein. Ja, der Mensch bestätigt sich dadurch selber und das sorgt für diese Bindung, für diese Motivation, auch dran zu bleiben.
Ist das dieser Flow eigentlich dann oder sehr ähnlich? Also ich muss immer an diesen Flow denken, dass man halt versucht, zwischen Unter- und Überforderung zu sein und dass man sich dann im Flow befindet, so fast in so einem meditativen Zustand dann
gelangt. Nein, das gehört zusammen ein bisschen.
Okay.
Aber der Flow ist ein Optimalzustand des Gehirns, was seine Leistungsfähigkeit angeht. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Definiert ist der Flow oder am ehesten kommst du in einen Flow, wenn die Herausforderung deine Fähigkeiten leicht übertrifft. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit zu scheitern ist hoch. Und auch das ist spannend, weil das müsst ihr, ich meine, wie oft seid ihr in Tetris Game Over gegangen? Oder halt hat er failed? Und in anderen Spielen. Das Spannende ist doch, dass in Spielen die Wahrscheinlichkeit zu scheitern um ein Vielfaches höher ist als zu schaffen. Dadurch wird aber auch der Sieg ja erst süß. Das Interessante ist aber, dass wir Menschen, und das ist Evolutionsbiologie wiederum, also das ist krass, wie du das zusammenbringen kannst, auch neurowissenschaftlich, wie Neurotransmitter im Gehirn fließen, wann die fließen, die ja verantwortlich sind für unsere Emotionen, ja. Und es ist nachgewiesen, ne? Seit 40 Jahren mindestens, also mit der Self-Determination Theory, als ja diese ganze Untersuchung losging, dass in Situationen, wo die volle Kapazität des Gehirns benötigt wird, und die wird nur dann benötigt, wenn du irgendwas nicht schaffst, wenn das Gehirn merkt, oh Scheiße, das ist doch nicht so leicht, ich brauche mehr Kapazität, dass du in dieser Situation, diese Immersion erlebst, weil dein Gehirn alles andere ausschaltet, so ungefähr.
Mhm.
Ja, und du dann diese Dinge erlebst. Und gerade dieses Gefühl, oh, Game Over, aber jetzt weiß ich, wie es geht. Ich habe das Licht am Tunnel gesehen.
Mhm.
Ja, also das ist für dich viel attraktiver wie, oh, geil, geschafft. Das war ja einfach. Oh, geil, geschafft. Oh, nochmal. Das Spiel schmeißt du in die Ecke. Und das ist der Flow. Das heißt, das ist die Art und Weise, wie du deine Aktivität erleben willst. Das, was ich gerade hatte mit dem IKEA-Effekt, ist dann sozusagen, also wenn der Flow gut passt, fällt es mir leichter, dich in der Journey zu halten, weil dein Gehirn sagt, okay, jetzt habe ich gelernt, will ich anwenden, muss ich jetzt auch. Und dadurch entwickelt sich ja die Journey und dadurch verstärkt sich dieser IKEA-Effekt. Und das alles zahlt darauf ein, dass du eben ja von dir selbst, also im Flow sagt dein Gehirn, ich will die nächste Herausforderung, ich muss dich nicht von außen triggern, ich muss dir keine Punkte als Belohnung bieten, ja, weil du selber machen willst. Und je länger du auch noch drin bleibst, dieser IKEA-Effekt sich verstärkt, umso eher, umso unwahrscheinlicher wird es, dass du einfach sagst, so, das war jetzt nett, ich höre auf. Oder ich mache jetzt ganz was anderes. Das nächste Mal, wenn ich spiele, spiele ich ein anderes Spiel. Weil du Zeit und Arbeit reingesteckt hast. Das wiederum evolutionär ein gutes Zeichen ist, weil du wahrscheinlich in diesem Skill besser wirst, was deine Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht. Also da spielt super viel in den Bereich rein. Und das ist eben diese Journey. Und da kommen wir jetzt, dann können wir das vielleicht ein bisschen schließen. Es gibt nicht diesen einen Weg, aber wenn es mir gelingt, dass ich irgendwie dafür sorge, dass aus deiner subjektiven Wahrnehmung die Zeiterfassung zu machen, Teil dieser Journey ist. Mhm. Ja, selbst wenn es nur, weil wenn ich das nicht mache, dann geht irgendwas anderes, funktioniert nicht. Selbst wenn das lapidar ist. Aber es wird Teil des Werkzeugs, ein sinnvolles Werkzeug, dann machst du es. Und dann läufst du es wie nebenher und dann hast du auch nichts dagegen. Ja? Bei der Steuererklärung ist das halt ähnlich. Der Punkt ist, das weiß man ja auch aus Forschungen, die Leute haben kein Problem, Steuern zu zahlen, die Leute haben ein Problem damit, nicht mitzubekommen, wofür es da ist, was damit passiert. Mhm. Wir kennen, das ist zu uns abstrakt, jeder schmeißt in einen Topf und dann wird es raus gemacht. Dafür ist unser Gehirn nicht gebaut. Unser Gehirn möchte, ja, aber wo sind meine 10.000 Euro hin, ne, so ungefähr? Mhm. Was natürlich schwer ist in dem System, aber trotzdem ist das menschliche Bedürfnis. Und dann schaust du halt,
kannst du sowas unmöglich, würde ich sagen. Ne?
Wie bitte?
Also aufgrund der heutigen Technologie ist es nicht unbedingt unmöglich.
Richtig, im Moment, und Scheiß, das Problem heutzutage sind Gesetze, dass du es nicht darfst. Du darfst keinen direkten Einfluss haben. Also es ist nicht mal erlaubt, dass du sagst, 99% meiner Steuern gehen in diesen Topf und ich habe keine Ahnung, was damit passiert, habe auch keinen Einfluss. 1% darf ich aber darf ich bestimmen, ob wo in meiner Region, von mir ist im Stadtteil, keine Ahnung, ob das für Kindergarten, für Spielplätze, wofür es ausgegeben wird. Darfst du gesetzlich nicht.
Stimmt, ja, das weil das viel verändern. Das wird wirklich viel verändern. Wenn ich jetzt meine Steuererklärung mache und ich dürfte mit Schiebereglern verteilen und sagen, hier, gib mal Gas bei dieser Brücke, die seit zwei Jahren vor meiner Haustür umgebaut wird. Gib mal bitte Gas.
Die Menschen freuen sich darüber, wenn sie diesen Impact erleben. Ja? Und stell dir vor, es wäre nicht nur so, dass es jeder darf, sondern dass du vielleicht erstmal ein, zwei Jahre also zeitgerecht deine Steuererklärung abgeben musst, um dieses Feature überhaupt haben zu dürfen.
Also und jetzt kommt das, sorry. Ich habe das bei meiner Bank. Ich darf quasi entscheiden, in welche Investitionsbereiche die halt investieren. Also ob das halt im sozialen Bereich geht, im nachhaltigen Bereich und so. Das sind nur so quasi nur so grob einfach so irgendwie 5 Bereiche oder 4, glaube ich, wo ich dann entscheiden konnte, okay, mein Geld, was ich da irgendwie liegen habe, quasi wird dann einfach da und da investiert. Das habe ich halt einmal entschieden, aber das ist schon irgendwie auch, geht so in die Richtung für mich eigentlich, weil ich fühle mich damit viel mehr mit meiner Bank verbunden und habe dadurch ein ganz anderes Gefühl dazu tatsächlich auch.
Und dann halt noch ein Punkt, nur ganz kurz, weil ich mal diese Psychologie noch kurz, das Spannende ist, schau mal, wenn ihr jetzt angenommen, wir kriegen heute in diesem Jahr eine Steuervergünstigung, ja, also die Steuern werden gesenkt, dann sagen wir, oh geil, ich zahle dieses Jahr so und so viel Prozent weniger und wir freuen uns. Das Problem ist, das, worüber wir uns heute gefreut haben, ist nächstes Jahr Standard. Das heißt, wir freuen uns nicht mehr darüber. Wir sagen eigentlich, hey, wo ist die nächste? Ja, das heißt, es ist komplett verpufft. Jetzt stellt euch aber vor, es wäre jedes Jahr immer die gleiche Höhe. Es gibt keine pauschale Verringerung von 10% oder von 2%, ist ja völlig wurscht, ja? Sondern es ist immer dasselbe, aber je nachdem, wie ihr vielleicht gehandelt habt mit eurer Steuererklärung oder aber eben auch, wie jemand, wie der Finanzminister sagt, hey, dieses Jahr wollen wir irgendwie, keine Ahnung, bekommt ihr was zurück. Und zwar das jedes. Das heißt, nächstes Jahr seid ihr wieder beim Normalen und wenn dann der Staat wiederkommt und sagt, hey, ihr kriegt was zurück, weil wir da und da eine Senkung gemacht haben, weil das dieses Jahr funktioniert, dann freust du dich jedes Mal drüber. Und das ist genau dasselbe, wie wenn die eigentlich eine pauschale Steuerverringerung gemacht hätten für alle. Aber das ist eben die Psychologie, wie du was wahrnimmst. Ja. Und sowas kannst du
mit Gamification ganz gut machen. Also ich glaube, man ist durchaus auch dann bereit, mal mehr Steuern zu zahlen, wenn man so Einfluss drauf hat. Weil ich denke jetzt an diese Brücke, die mich jeden Morgen nervt, dass die seit 2 Jahren immer noch nicht fertig ist. Und dann würde ich jetzt sagen, komm, dieses Jahr 10% mehr Steuern oder 5%, keine Ahnung was, mach diese blöde Brücke mal fertig. Und wenn dann auf der Brücke steht, vielen Dank an Tobi, dass das schneller geht.
Ja, und das kann ja auch digital passieren oder wie auch immer, weißt du?
Ja.
Das ist, also wie du sagst, technisch ist so vieles möglich. Es sind die gesetzlichen Sachen, die im Moment Das ist natürlich ein System. Es ist, natürlich hängt da ein riesen Rattenschwanz dahinter und ich glaube nicht, dass ich zu meinen Lebzeiten da was ändern kann. Aber dass du diese, wenn du diese Trigger setzen kannst oder sagen kannst, ja, es könnte auch vielleicht, wie gesagt, anders laufen und lass mal, keine Ahnung, noch Themen wie Blockchain anders funktionieren, dass gewisse Dinge sogar anonymisiert an dich gekoppelt werden können. Ja, also, ja, dass sogar noch Datenschutz da besser angehalten wird. Was meinst du, was da möglich ist? Aber es dauert.
Ja, ich muss ja gerade denken, es gab mal so eine Spendenaktion Schulen für Afrika und die haben die Schulen halt virtuell im Internet, konntest du die halt bauen und wenn du einen Stein gespendet hast, der hat irgendwie 50 oder 100 Euro gekostet, dann hast du diese Schule,
ja,
Schule 3 irgendwas, und dann stand auf dem Stein drauf, der Stein ist von so und so. Und dann, ja, hast du dich quasi da verewigt. Und das war quasi dann, dadurch war das Spenden viel spannender irgendwie, weil man dann so gesagt hat, komm, ich mach die untere Reihe, mach ich zu.
Ja. Du, das ist so geil, das ist Spenden, das ist so, NGOs sind so ein super Thema, weil im Moment ist es so, jedes Spendengesuch ist wie eine eigene, wie ein eigenes Projekt. Also ich bitte dich um, ja, ich drücke auf die Drehendüse, damit du Geld spendest, dann gebe ich es irgendwie aus, vielleicht sage ich noch vielen Dank, kriegst noch einen Dankesbrief, keine Ahnung, und nächstes Jahr komme ich wieder und drücke wieder auf die Drehendüse. Was wäre, wenn du einmal Geld spendest? Ja, so, und dann aber sagen wir, hey, der nächste Kontakt ist 2-3 Wochen später oder keine Ahnung, ja, wenn ich habe Sachen gespendet, dann sage ich, okay, wir könnten das da dafür ausgeben. Stimmt jetzt ihr, die gespendet hat, alle ab. So, und dann kommt was daraus. Dann von mir aus sagen die, hey, wir suchen uns dafür bitte das neue Zimmer für das Kinderkrankenhaus aus. So, und dann sagst du, okay, das habt ihr alle beschlossen, dafür wird das Geld ausgegeben. Ach, by the way, wer von euch hat eigentlich medizinischen Background? Ja, sollen wir die oder die Bett? Keine Ahnung. Ja, und dann haben von den 100 Leuten, die gespendet haben, vielleicht 5 medizinischen Background. Und dann werden die, der Mensch findet es geiler, dass er um Wissen gefragt wird als um Geld. Und dann hat er das drin. Und dann sagst du, hey, cool, da haben wir das gemacht. So, die fragen mehr nach. Und wenn du das nächste Mal zu den 5 kommst und sagst, hey, pass auf, das ist passiert damit. Jetzt bräuchten wir aber noch das und das. Dann sind die viel bereiter, da mitzumachen, weil die schon, hey, wir haben ja schon das andere gespendet. Das wäre ja umsonst, wenn wir das nicht auch noch machen. Also, das ist Psychologie, ja, wie du Leute mitnimmst. Es gibt ein super schönes Beispiel, das ist ein ganz kurzes, aus der Blutspende, dass das so geil macht. Bei uns ist immer Blutspende, oh komm, also du versuchst immer so, hey, sonst sterben die Leute. Also versuch mal auf die Drehendrüse zu drücken in der Regel, ja, wenn es so öffentliche Kampagnen gibt. Das
sind Dark Petter, ne?
Genau, die funktionieren übrigens kurz, die sind nicht dark, also nicht, weil sie ethisch schlecht sind, sondern weil sie langfristig nicht funktionieren in der Regel. Mhm. Ja, aber Dark Pattern so sind sehr gut dafür, das ist der Mensch gebaut, um schnell ins Handeln zu kommen. Ja, weil wenn es hinterm Gebüsch raschelt, dann solltest du in dem Moment schnell rennen, damit du überlebst. Wenn du wartest, strategisch überlegst und der Säbelzahntiger vor dir steht, ist vorbei. Ja? Also wir sind so von früher noch gepolt. Aber zum Beispiel bei der Blutspende, bei uns halt heutzutage immer so, hey, du kriegst irgendwie 20 Euro, du kriegst eine Semmel, wenn du kommst, du kriegst, oder halt, ah, wie schlimm, alles. Also es gab ja die unterschiedlichen Kampagnen. Ich glaube, es war in Schweden oder in Finnland. Ich glaube, es war Schweden, wo es so war, dass in dem Moment, wo dein Blut genutzt wurde, was du gespendet hast, also von der Story her, irgendjemanden gerade ein Leben rettet, bekommst du in dem Moment eine SMS. Okay. Ja, und der Punkt ist, und du stehst, ich meine, stell dir mal die Szene vor, sind gerade im Alltag, kommen gerade vielleicht vom Einkaufen, wollen gerade die Taschen in den Kofferraum heben, du rettest gerade Leben. Ja, ja. Das ist eine, wo du sagst, ich habe einen Impact. Und die Leute rennen sofort wieder hin. Ja, also dieses Binden von Leuten. Hier ist das wahrscheinlich aus Datenschutzgründen nicht möglich. Also ich habe keine Ahnung. Ja, aber das ist 1000-mal mehr wert und ist viel effektiver und viel kostengünstiger wie diese riesigen Marketingkampagnen die ganze Zeit und dann noch die Leute zu belohnen, damit sie irgendwas machen. Weil was kriegst du dann für Leute, die sagen, ja klar komme ich wieder, aber kriege ich auch was dafür? Ich habe letztes Mal was gekriegt.
Ja.
Da wäre ich ja doof, wenn ich dieses Mal wiederkomme und nichts kriege.
Ich fände es nochmal spannend zu hören. Ich habe damals versucht auch bei uns im Startup so das Thema Gamification zu platzieren und ich hatte so gerade bei etwas größeren, behäbigeren Unternehmen das Gefühl, dass Gamification dadurch, dass das Wort Gaming drin steht, deswegen so ein bisschen angegriffen ist und deswegen hat man so irgendwie mit Serious Play, also versucht so das ein bisschen immer so weicher zu machen. Wie nimmst du das wahr? Also benutzt du zum Beispiel auch andere Begriffe oder sagst klar, nee, das ist hier Gamification, wenn du das nicht machst, dann bist du selber doof.
Nein, also erstmal hast du völlig recht. Der Begriff ist eigentlich Scheiße auf der einen Seite, weil genau diese, Moment mal, wir sind seriös, wir datteln hier nicht. Ja? Auf der anderen Seite ist aber auch emotional, weil jeder eine positive Emotion mit dem Gefühl Game alleine verbindet. Aber dann kommt eben dieser zweite Moment, boah, das kann ich ja nicht in meinem Unternehmen sagen, wofür halten die mich denn? Ja, wenn ich jetzt komme mit, hey, irgendwas Spielerisches könnte funktionieren. Also von daher ist das so, gerade bei uns. Ich habe auch sogar schon versucht, mich komplett von dem Begriff zu trennen vor ein paar Jahren. Ich bin halt so tief damit verbunden, dass das nicht möglich ist. Und das Problem ist, ich hätte auch keine geile Alternative gehabt als Begriff. Ja. Also von daher hast du völlig recht. Auch wir benutzen, also es gibt manchmal Themen, es sind drei, für uns hatte ich drei Sachen. Also einmal gibt es manchmal Themen, wo wir sagen, wir verhindern den Begriff komplett. Ja, komplett. Und dann ist eben, oder das ist eigentlich der Hauptpunkt, ja, und dann gibt es zum Beispiel Sachen wie Human Performance Design, finden manche ganz cool, ja, was so ein bisschen pervers ist fast, weil so sehr, aber das ist so dann irgendwie dieses, es geht um Menschen, es geht um Engagement, ja, es gibt, das hat funktioniert. Was wir jetzt machen, das ist für uns ein strategischer Bereich geworden, was wir erkannt haben, ist, dass, also so langsam öffnet sich das Mindset, auch im deutschsprachigen Raum, für überhaupt für psychologische Ansätze. Mhm. Also aber dann halt unter dem Bereich der Verhaltensökonomie. Ja, ich meine, dafür gab es schon zwei Nobelpreise, das ist alles, das ist seriöser. Und für Leute, die sich damit anfangen zu beschäftigen, dass irgendwie der Mensch nicht so rational ist, sondern ich mit eigentlich verrückten Sachen manchmal weiterkomme, anstatt rational mich anzuhören. Das ist ein Schritt, den muss die Kultur und müssen die Menschen, also müssen wir erstmal gehen. Vor allem in so einer ingenieurslastigen, rational denkenden, ja, Wirtschaft wie bei uns. Und das ist schon ein großer Schritt. Da brauchen wir, das Gamification ist dann meilenweit entfernt. Und was wir deswegen jetzt gemacht haben, ist, wir haben vor nicht allzu langer Zeit mit CBO Media eine Art Publisher geschaffen, der sich nur darauf fokussiert, Verhaltensökonomie zu erklären, auf eine verständliche Art und Weise und rauszubringen. Im Moment ist es ein Newsletter, ja, da sind auch Hörspiele und Podcasts dazu geplant und wir, aber das ist auch, wir machen das nebenher, von daher mal, ja, Ressourcen. Schon im Moment ist es ein Newsletter, weil wir sagen, wenn es uns gelingt, in den nächsten 20 Jahren Verhaltensökonomie im Mindset der Unternehmen zu versetzen. Unsere Vision ist, dass jedes mittelständische Unternehmen, Konzerne natürlich dann erst recht, einen Chief Behavioral Officer mal im Vorstand haben. Wenn du das mal hast, dann weißt du, okay, da ist das Mindset angekommen. Ja? Und wenn man mal so weit ist, dann können wir uns wieder, dann können wir, ist der nächste Schritt zu Gamification, was ja eine Nische innerhalb der Verhaltenspsychologie ist, aus unserer Sicht, nicht mehr ganz so groß. Aber diesen Weg müssen wir gehen, genau aus den von dir angesprochenen Problemen.
Ein großer Konzern hat, glaube ich, jetzt ein Experience C, also auf C-Level irgendjemand im Bereich Customer, also einfach Experience Management reingepackt. Das ist ja eigentlich auch schön verdrahtet und eigentlich auch eine schöne Umschreibung, weil im Endeffekt geht es da ja auch um Journeys. Es geht darum, wie kann ich den Kunden
Wenn halten. Das so ist, ja, also das ist zum Beispiel super, aber oftmals wird, wir sind ja auch sehr stark im CX unterwegs, ja, also Customer Experience an für sich oder auch Branding Experience, dass für viele Experience bedeutet, wir machen es dir so einfach und leicht wie möglich. Weil die denken, das will der Mensch. Das ist für die Experience. Das heißt, die wollen das Richtige tun, machen es aber falsch, aus unserer Sicht. Weil wenn du eben überlegst, wo der Mensch emotional gebunden ist, dann sind es nicht die einfachen und schnellen Dinge. Spiel, Sport und Hobby ist bestimmt das Gegenteil von einfach und schnell. Ja, ansonsten wären die Spiele das beschissenste Medium, wenn das so wäre. Ja. Ja. Und aber was zum Beispiel, also von daher muss man mal gucken, richtig, vielleicht wollen sie das Richtige, immer Frage ist, wie wird es umgesetzt, ja. Aber was zum Beispiel spannend ist, ist, da merkt man so den Schritt. McKinsey hat die Bias Observer eingeführt als Rolle im Unternehmen. Also es gibt ja diese berühmten Biases, ja, die uns und die sagen halt, Biases sind da, kann man nicht verhindern, aber wenn wir uns dessen bewusst werden oder wenn wir sie im richtigen Moment erkennen, können wir vielleicht ein bisschen besser damit arbeiten. Und die haben zum Beispiel Bias Observer als Rolle, soweit ich das weiß, bei McKinsey eingeführt, die zum Beispiel dafür da sind, ich glaube, es geht hauptsächlich um HR-Bereiche hier, auch Recruiting und so, Prozesse zu beobachten, um die Leute, die da drin involviert sind, aufmerksam zu machen, dass gerade ein Bias reingekickt hat, ja, oder dass die Gefahr besteht. Also man merkt so, die Offenheit für das Problem oder für die Herausforderung ist da und man versucht so die ersten Schritte hinzugehen.
Langsam kommen wir ans Ende so unseres Zeitfensters. Ich fände es nochmal super spannend, wenn du aus deinen 15 Jahren Erfahrung nochmal so ein Beispiel rausnimmst, wo du sagst, da hat Gamification vielleicht sogar für dich überraschend gut funktioniert. Also wo du vielleicht gesagt hast, schnappst du dir den Problem mal aus. Und wo du sagst, so unglaublich, wie das da einfach, also da waren wir alle überrascht.
Also eins der für mich eigentlich der ältesten Beispiele, muss ich zugeben, aber nach wie vor eins der schönsten, wobei wir da gar nicht so stark drin involviert waren, weil die Person sich selber schon sehr stark damit auseinandergesetzt hat, kommt aus der Hotellerie, aus der klassischen Kundenbindung, und spannend, aber auch zum Beispiel ist komplett undigital. Ne? Also die Story ist die, kann man auch nachlesen, der hat auch mal einen Blog dazu geschrieben, die Story ist die, dass Hotel Prinz Luitpold Bad aus, oder Prinz Luitpold aus Bad Hindelang, so, ne? Ist im Allgäu, von der Familie Groß geführt, Armin Groß, der Direktor, haben halt ihr Hotel, ja, und sind halt im Bad Hindelang, viel Tourismus, viel Hotels und alle haben halt, oder wahrscheinlich fast alle, 90%, haben die klassischen Kundenbindungsprogramme. Ja, also so und so viele Nächte bekommst du Punkte, beziehungsweise halt eine Nacht umsonst oder ein Essen umsonst, was immer es halt ist. So, und das ist einfach das klassische Extrinsische, was wir schon seit 150, 200 Jahren haben, ja, was lustigerweise jetzt eben wieder als Gamification oft verkauft wird, dabei haben wir es ja schon längst und wir wissen, es hat seine Grenzen und funktioniert nicht richtig. Auf jeden Fall, und er sagt halt auch, wir konkurrieren also alle auf demselben Feld, weil alle haben diese gleichen Belohnungsprogramme. Es hängt im Geld ausgeben. So, Geld ausgeben ist schon mal nichts Emotionales. Ja? Also da ist schon mal das erste Problem dabei. Aber es hängt, ist immer das gleiche System. Und vor allem ist es ja noch so, dass das System so gebaut ist, von den Spielregeln her, dass wenn du eine große Kette bist mit einer großen Marketingkasse, kannst du ja viel schneller Punkte vergeben oder für viel weniger Nächte ein Essen for free und sowas. Da kann so ein einzelnes, so ein familiengeführtes Hotel nicht mithalten. Also ist das ein Spielfeld, auf dem er schon im Nachteil ist. Und wie gesagt, das machen eh alle, also auch kein USP und so weiter. Aber es erwarten auch alle, also du musst es wiederum anbieten. Ja, aber es hat, es ist ein Kostenfaktor, der nicht mehr viel Wirkung hat. Was der gemacht hat, fand ich super. Der hat, also das, die selber, die Familie ist bekannt dafür, dass sie auch regelmäßig Gutes tun. Ja, die haben so Events, wo sie dann eben für irgendwelche Einrichtungen versuchen, was zu sammeln und so weiter. Also verschiedenste Dinge. Und es ist das Prinz Luitpold Hotel, ja, also das von dem damaligen Prinz Luitpold anscheinend, oder ich glaube, es war eine Jagdhütte früher von ihm, irgendwie sowas. Und da haben die halt, vom Vieh her ist halt auch Mittelalter, Ritter. Ja, es gibt eine Tafelrunde, Ritterrüstung und so weiter. Und er hat halt gesagt, okay, als allererstes spielen wir die Story mal ein bisschen besser aus. Das heißt, es gibt nicht Gold- und Silberstatus, sondern es gibt Ritter und König. Der Punkt ist aber, und das alleine wäre jetzt erstmal nicht, ja, who cares? Dann bist du halt ein Ritter, trotzdem gibst du dein Geld, das kriegst du die Punkte. Also du musst, was er aber gemacht hat, ist, er hat gesagt, pass auf, du hast so und so viele Nächte hier verbracht, also das klassische System, deswegen hast du jetzt Zugang zum nächsten Status, ja, von mir aus König, wie auch immer. So, und jetzt aber, ja, pass mal auf, aber als König hast du auch Verpflichtungen. Ja, das Klischee geritten so ein bisschen. König kümmert sich um die anderen, der ist verantwortlich für Menschen. Und das konnte er auch sehr gut sagen, weil jeder wusste, dass diese Hoteliersfamilie selber das macht. Ja, also, dass die selber sozial unterwegs sich um andere kümmern. Also hat er auf handschriftlich, ja, auf so, sah aus wie Pergamentpapier, war natürlich kein echtes, aber so ein bisschen gemacht, hat er an seine Top-Leute, ich glaube 300, man muss im Blog nachlesen, 350, 380 Briefe geschickt, wo er das eben erklärt hat. Hey, ihr habt den Status, aber zeigt uns, dass ihr auch dazugehören könnt, dass es wert seid, so ungefähr ein König zu sein. Er hat es ein bisschen schöner formuliert wahrscheinlich. Von diesen Briefen, fast, also 300, sagen wir mal 350, ich glaube es war ein bisschen mehr, Briefen, die rausgeschickt, kamen fast 50% zurück. Von Leuten, die gesagt haben, hey, schau her, wir haben 5 € an irgendjemanden gespendet. Okay, er hat ja keine Vorgaben gemacht, was man ist. Ja, die haben gesagt, aber andere haben geschrieben, haben zurückgeschrieben, ey, wir waren mit der Familie und haben bei einer, keine Ahnung, Obdachlosenküche geholfen, also irgendwie solche Sachen. Das heißt, die haben früher war es so, die haben Geld ausgegeben, haben den Bonus bekommen, jetzt haben sie Geld ausgegeben, aber um den Bonus zu bekommen, also dieser Ritter zu, dieser König zu werden, mussten sie auch noch Zeit investieren. Der Punkt ist, sie waren stolz darauf, haben sich für bessere mehr besser gefühlt. Oft dann also, hey, wir wollten das längst mal machen mit den Kindern, haben es immer weggeschoben, jetzt haben wir es mal gemacht. Das heißt, die haben noch mehr Arbeit reingesteckt. Er hat ja eigentlich es schwerer gemacht, an die Belohnung zu kommen, wenn du es mal so willst, hat dadurch aber eine krassere emotionale Verbundenheit zu dem Programm geschaffen für die Leute. Jetzt habe ich mir das schon erarbeitet. Wäre doof, wenn ich es nicht einlöse. Weißt du? Wenn du nur Geld machst, sagst du, ja gut, ich habe halt dafür bezahlt. Wenn ich da nicht hin will, gehe ich woanders hin, bezahl da. Ah, und diese paar Punkte ist auch nicht so schlimm. Wenn du aber sagst, hey, wir haben da noch Zeit investiert, um diesen Status zu bekommen. Ja, und wir hätten dann, wenn wir das nicht, wir sind zwar, fühlen uns zwar besser, aber natürlich rational gedacht, hey, wenn wir jetzt nicht dahin gehen, nochmal, haben wir 2 Tage oder einen Tag, die ganze Familie, eine Stunde Arbeit. Wir können es noch nicht mehr erzählen, wir können nicht mehr Gleichgesinnte treffen und wir haben es umsonst gemacht, so das Gefühl, ja. Und das schafft eine ganz andere Verbindung zum Hotel, zur Story. Und was hat er gemacht? Er hat eigentlich den Leuten geholfen, in so eine Journey reinzutreten. Weil natürlich kannst du jetzt diese Journey ausbauen. Hey, weil ihr Teil von dem seid, hier sind andere in der Community, die auch das gemacht haben. Wisst ihr was? Wir machen ein Event, wo diese Leute zusammenkommen. Access, ja. Also du kommst, somit das Erreichen des Königsstatus, nicht die Belohnung, sondern eine Ressource, damit du Zugang kriegst zu einer anderen Community. Und von dort aus geht's weiter. Also der hat es relativ, und ich meine, das ist kein Hexenwerk, das ist nicht digital, hat super analog gemacht, ja. Passt auch zur Zielgruppe. Er ist nicht mehr auf Rabatte angewiesen bei diesen Leuten. Ja, die andere Konkurrenz kann das nicht einfach klauen. Die müssen mit einer anderen Story kommen, wenn sie es überhaupt machen. Ja, so, das heißt, jemand in seinem, der schon diesen Ritterstatus hat, muss bereit sein, diese Journey aufzugeben und vielleicht einen Astronauten oder so machen. Ich weiß nicht, ja, was immer es halt ist. aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Und zum Beispiel, bei ihm geht das authentisch. Das Marriott, ich weiß jetzt nicht, welche Ketten da noch sind, ja, aber sagen wir mal, irgendwie ein anderes Hotel einfach, die können natürlich nicht einfach sagen, hey, wir sind auch die das Gute machen, ja, und Ritter und Könige, die Story. Das ist nicht authentisch, das nimmt man denen nicht ab. Ja. Und damit schaffst du, obwohl wieder es eigentlich ein Kunden-Bindungsprogramm ist, schaffst du ein einzigartiges Spielfeld, was nicht so leicht zu kopieren ist und gleichzeitig, wo diese ganzen psychologischen Trigger mit reinkommen, reinkicken, weil du Zeit, Arbeit reinsteckst, diese Journey durchläufst, die sich vor dir entfaltet aufgrund deiner Entscheidungen und so weiter. Also man sieht, das sind die mechanischen Dinge, die psychologischen Mechaniken, die funktionieren. Ob du dann irgendwas, wie du was visualisierst als Pixel auf dem Screen, hat erstmal null damit zu tun, um was Effekt.
Mega spannendes Beispiel. Ja.
Ja, dann danke ich dir erstmal. Ich fand es super spannend. Ich glaube, wir können hier stundenlang weiterreden. Haben wir ja im Vorfeld schon gemacht, nur nicht aufgezeichnet. ich finde, wie gesagt, ich finde auch die Überschneidung auch zu Customer Experience Management total spannend, aber auch jetzt das Spannungsfeld, das du da aufgemacht hast. Freue mich jetzt auf weitere Gespräche. Danke erstmal für allen, die zugehört haben. Vielleicht ergeben sich auch noch die ein oder anderen Chancen. Freddy, hast du noch irgendwas Wichtiges?
Nee.
Was ich vergessen habe?
Du hast alles gesagt. Es war sehr, sehr spannend. Schön, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte. Sowohl im realen Leben als auch hier. Sehr geil.
Alles klar. Dann euch eine gute Woche und bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.